Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Das ist ein großes Ding.
Herzlich willkommen hier im Radio Nightlife. Hier ist euer DJ Philipp J. Und wir haben heute hier im Nightlife-Programm eine Menge coole Sachen. In einer Stunde fängt Kalils Kesse-Kochshow an und heute gibt es Spätzle im Pappschuberle. Und gegen 4 Uhr morgens kommt dann Victors Fashion-Tipps. Aber jetzt erstmal ein wenig Musik mit Carsten Pohl und die Polynauten mit ihrem großen Hit. Ich schaue Filme nur in anderthalbfacher Geschwindigkeit. Das spart Zeit. Carsten, los.
Hallo, ja, tatsächlich den letzten Film, den ich in anderthalbfacher Geschwindigkeit gesehen habe, habe ich vergessen. Ich glaube Hotel Transylvania, aber ich kann mich irren.
Kennt irgendjemand diesen Film? Hat jemals jemand von diesem Film gehört?
Ich habe ihn gesehen.
Ja, ich habe gehört. Das ist ein Animationsfilm. Aber das Lustige ist, dass der Carsten das wirklich macht.
Ja.
Filme in anderthalbfacher Geschwindigkeit.
Ja, aber machst du irgendetwas nebenbei? Also gibt es da auch andere Aktivitäten oder versuchst du dich nach wie vor auf den Film und die Handlung des Films zu konzentrieren?
Das ist, anderthalb ist ein bisschen hart. Also anderthalb schaffe ich selten. Aber 1,25 ist easy und 1,3, da muss man halt ein bisschen mehr aufpassen.
Ja, aber kommen dir jetzt normale Filme, wenn du einen Film in Normalgeschwindigkeit siehst, kommt dir nicht furchtbar langsam vor? Hast du nicht das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht?
Weiß ich nicht. Manchmal glaube ich schon. Aber es hilft ungemein, also damit du kannst halt mehr Filme in deinem Leben gucken und das ist doch, mehr ist besser.
Krass.
Ja. Das ist die Jugend von heute, weißt du, alles muss schnell gehen, viel konsumieren, Time Management ist hier das Schlagwort, was ich mal in die Runde werfen möchte. Nein, aber mal kurz, was wir nämlich zumindest ein, zwei Sätze dazu zu sagen, wäre nicht doof, weil wir jetzt eine längere Pause hatten. Hat euch von einer von euch denn so am Rande die Oscars verfolgt und möchte noch irgendwie sagen, ja, zu Recht oder nein, zu Unrecht oder war besser als sonst oder?
Ich habe nichts gesehen dieses Jahr. Also die Oscar-Verleihung, ich hab mir nicht mal die Zusammenfassung angesehen, die am nächsten Tag auf ProSieben liefen. Gar nichts, also gar nichts mitbekommen.
Aber du weißt, wer gewonnen hat.
Ja, ich weiß, dass Argo gewonnen hat und also für den besten Film und so ein paar kleinere Preise. Aber so im Großen und Ganzen ist das komplett an mir vorübergegangen. Also wirklich sogar auf die Zusammenfassung verzichtet. Ich weiß nicht warum, ich hatte irgendwie keinen Bock dieses Jahr. Vielleicht weil
Ich muss sagen, ich fand's ganz cool, dass im Gegensatz zu den Jahren vorher die Oscars, die wichtigen, ziemlich verteilt wurden auf verschiedene Filme und ich bin eigentlich auch irgendwie insgeheim froh, obwohl ich den Zero Dark Thirty noch nicht mal gesehen habe, dass die Catherine Bigelow jetzt nicht irgendwie wie bei Hurt Locker, damals hat sie glaube ich 6 Oscars gewonnen und alle wichtigen dabei, dass es diesmal so ein bisschen geschert. Ich fand's cool, dass das Life of Pi einen bekommen hat. Ich glaube für Special Effects oder ich weiß gar nicht mehr für was. Und ich fand's cool, dass Silver Linings Playbook, also das nicht so diese, wo man dachte Safe Play, weil dieser Zero Dark Thirty so ein urpolitisches, aktuelles, sehr amerikanisches Thema, finde ich, war so extrem auf Safe gespielt. Und ich fand's cool, dass das eben ziemlich leer ausgegangen ist. Und Argo habe ich jetzt gerade vor 3 Tagen gesehen und den fand ich extrem spannend und ich finde es sowieso eine Kunst, genau wie bei United 93 oder wie der hieß, wenn du die Geschichte kennst und es trotzdem spannend ist, obwohl du weißt, wie es ausgeht.
Aber hast du auch die Verleihung selbst gesehen?
Nee, sowas, ich guck mir die Verleihung im allerseltensten Fall an, weil die Oscar-Show eigentlich, wenn man ehrlich ist, ultra langweilig
ja.
ist.
Und es ist auch super am Anfang, wenn es irgendwie den Preis für die beste Nebendarstellerin gibt und dann kommt diese ganze Durststrecke aus bestes Kostüm, bestes Special Effects, bester Tonschnitt, bester Schnitt, bester Ton und den ganzen Technical Awards. Das ist eigentlich so die größte und schlimmste Durststrecke. Ich kann das eigentlich nur aushalten, wenn ich irgendwie mit vielen Freunden in einem Raum bin und auf dem Tisch liegt die Bong und und jeder hat ein Bier und man kommt da auf andere Themen zu sprechen, aber so irgendwie mir nachts jetzt das noch reinzuziehen, man ist ja auch ein bisschen älter geworden, ne? Ist schon heavy.
Ja, so, ich habe mir die Oscar-Verleihung in 1,5-facher Geschwindigkeit angeguckt.
In deiner Zeitmaschine,
ja. Nein, ich habe sie leider nicht bekommen, aber das, was mich am meisten an der Oscar-Verleihung eigentlich interessiert hat, sind so, ich sage mal, die manchmal lustigen Anmoderationen. Und die hat mich diesmal tatsächlich mal stark interessiert, wegen Seth MacFarlane, aber ich habe sie nicht gesehen, weil ich bin halt direkt in der gleichen Nacht in Urlaub geflogen.
Das stimmt.
Aber die hatten doch auch nicht jetzt so ein, sag ich mal, so eine krasse Außenwirkung wie damals das, was Ricky Gervais zum Beispiel gemacht hat.
Ja, der war ja bei den Globes.
Ich weiß genau, nicht, bei den Globes. Aber das hast du ja an jeder Ecke mitgekriegt. Also selbst wenn du überhaupt kein Filmfreak warst oder so, war das irgendwie ein Thema. Und ich glaube, den Anspruch, den man an MacFarlane hatte wegen der ganzen South Park Anarcho-Comedy-Sache, die scheint er irgendwie nicht erfüllt zu haben. Habe ich so ein bisschen den Eindruck. Oder es war halt nicht raffiniert genug. South
Park ist nicht sein Ding. Er ist Family Guy. Aber
Family Guy. Ja, das ist nicht meine Welt. Ich komme da zu spät und habe eine Beziehung.
Aber Kalil, möchtest du zu den Oscars noch was sagen?
Also was mich ein bisschen überrascht hat dieses Jahr war, dass ich im Gegensatz zu den letzten Jahren recht viele von den großen Filmen gesehen habe, die von Oscar nominiert waren und irgendwie, also gepackt hat's mich bei keinem so wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass ich sage, wow, der hat mich jetzt, also ich habe Cargo gesehen, den fand ich ganz gut, aber auch nicht so extrem. Den Lincoln fand ich ehrlich gesagt langweilig, kann aber auch daran liegen, dass es halt wirklich ein Thema war, was halt uramerikanisch ist. Und den Catherine Bigelow-Film habe ich gesehen, muss aber auch sagen, er hat ein paar Dinge drin, mit denen ich so Probleme habe. Also ich glaube, so unaufgeregt bin ich selten, wenn überhaupt jemals, in diese Oscar-Verleihung reingegangen. Also ich habe auch nichts davon angeschaut, großartig halt morgens kurz eine Zusammenfassung gelesen. Was mich überrascht hat, war, dass Christoph Waltz tatsächlich einen Oscar bekommen hat. Hätte ich nicht gedacht, dass er, weil er ja letztes Jahr schon einen bekommen hat, gleich nochmal einen bekommt.
Ja, das habe ich auch überrascht. Und ich glaube, das wird auch sein letzter Oscar sein. Prophezei ich jetzt einfach mal. Kurz noch was anderes. Hat einer von euch denn ich habe einige Filme nachgeholt, die Listen der anderen Podcast-Kollegen abgearbeitet.
Ja, wie meinst du das?
Ich habe zum Beispiel drei Filme gesehen, die Victor genannt hat.
Und ich habe drei, ich glaube, ich habe drei oder zwei Filme gesehen, die du genannt hast, Philipp. Du siehst, wir zwei.
Nee, also ich habe versucht, eigentlich nur Crap mir anzugucken. Und ich muss sagen, wenn ich mir meine Liste
angedacht, du bleibst deiner Linie treu.
Da ist wirklich
einfach kaputt machen. Ein Mann macht sich kaputt mit Crap-Filmen. Ich meine, weißt du, das ist so ein bisschen das Äquivalent, habe ich ein bisschen das Gefühl, zu 16-jährigen Teenie-Mädels, die sich irgendwie die Arme aufritzen. Und Carsten guckt sich halt scheiß Filme an. Aber es hat halt den gleichen Effekt auf die Seele.
Ja, aber um die Seele noch mehr kaputt zu machen, schaut er sie sich in anderthalbfacher Geschwindigkeit an. Das ist wie wenn man sein Heroin irgendwann umgestreckt.
Komplett im Arsch, echt.
Aber ich möchte nochmal sagen, wenn ich einen rausnehmen kann, möchte ich sagen, schaut euch Perks of Being a Wallflower an. Victor hatte einiges dazu gesagt, was er unterschlagen hatte, glaube ich, damals, ist zu sagen, dass das Ganze in den 80ern spielt und dass noch eine ordentliche Prise Rocky Horror Picture Show dabei ist. Und das sind noch zwei extrem gute Verkaufspunkte bei mir. Und ich bin echt, also der Film, den kann man sich mehrfach angucken und er bringt Spaß.
Ja, ich möchte noch mal unbedingt betonen, dass sich alle, die es noch nicht getan haben, Searching for Sugar Man ansehen sollen, den ja Philipp empfohlen hat. Ich weiß nicht, auf welchem Platz war der bei dir, Philipp?
Auf Platz 1.
Auf Platz 1, ja. Super Dokumentarfilm. Auch wenn ihr euch für die Musik nicht interessiert, wenn euch dieser Stil nicht zusagt, die Story, die der Film erzählt, die dieser Dokumentarfilm erzählt, ist einfach so unfassbar und so rührend und auch wirklich zu Herzen gehend, dass ich ihn jedem empfehlen kann. Und ich glaube, mittlerweile kriegt man, ich meine, die Musik läuft auf jeder Party. Es ist wirklich so. Du gehst in Cafés, dort läuft sie, du gehst auf Partys, dort läuft sie und im Restaurant läuft sie auch. Also wahrscheinlich kennt ihr den Soundtrack schon zu Genüge und wenn ihr wissen wollt, woher wahrscheinlich kommt, falls wir an dieselbe Sache denken, dann schaut euch diesen Film an. Searching for Sugar Man.
Gut. Khalil und Khalil, hast du dir von den Listen irgendwas angehört? Angeguckt?
Nee, muss ich zugeben, bin ich jetzt auch noch nicht wirklich dazu gekommen. Also das, was Memo vorgestellt hat, den The Beast of Southern Wild, den habe ich gesehen und den fand ich wirklich ganz, ganz klasse. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Huch, hätte ich jetzt schier vergessen.
Der ist schon ein bisschen länger her, aber Philipp, du hattest mal Killing Them Softly vorgestellt. Ich glaube, den wollte ich mir glatt mal angucken, aber bin ich irgendwie noch nicht so ganz dazu gekommen.
Gut, dass du es
hast. Carsten, in doppelter Geschwindigkeit, komm.
Ich finde es geil, dass du einfach nur nennst, dass du mal drüber nachgedacht hast. Das ist natürlich schon eine Erwähnung wert.
Ja, tut mir leid. Aber,
nee, ist nicht, okay, schlimm, ist nicht schlimm. Ich nehme es überhaupt nicht persönlich. Mich hat es nur interessiert, weil bei bestimmten Filmen, wenn man Filme liebt, ist bei einem doch das Herzblut so mit drin, dass man hofft, dass die anderen, die auch Filme lieben, sich dieses Ding nicht entgehen lassen. Ganz kurz aus Interesse, Victor, was war der andere Film, den du dir noch angeguckt hast von meiner Liste?
Ich glaube, es ist echt lange her, aber ich glaube, es war wirklich Queen of Versailles.
Ah,
Den haben wir zusammen besprochen im Doc-Film-Podcast.
Hast du dir die Imposter angeguckt inzwischen?
Nee, leider noch nicht, nee. Oh Mann, ich weiß gar nicht, was deine Top 10 war, aber ich habe irgendwas Zweites habe ich noch gesehen. Ich bin mir 100% sicher. Ich weiß nicht mehr. Es fällt mir gerade wirklich nicht ein.
Ist nicht so schlimm. Ganz kurz noch. Ich hatte ja irgendwann mal die glorreiche Idee, dass wir einen Podcast machen, kurz vor dem 1. April aufnehmen und alle Filme, nur Filme vorstellen, die nie gedreht wurden, aber die sich extrem spannend anhören. Also wo man allein schon durch das Dropping Schauspielernamen Interesse weckt, weil die Leute denken, was? Tom Cruise hat mal mit Sylvester Stallone zusammen in einem Science-Fiction-Film gespielt. Und da wir das aber dieses Mal nicht hingekriegt haben und ich irgendwie guter Dinge bin, dass wir es auch nächstes Jahr nicht hinkriegen, denkt euch doch jetzt mal aus dem Stegreif einen Film aus, wo ihr denkt, den müsste das Publikum echt umhauen. Und da werden sie sofort IMDb anschmeißen, weil sie denken, wie konnte ich den nur verpassen?
Ja, ich könnte mir so einen Revenge-Flick vorstellen mit Seth Rogen in der Hauptrolle. Oh, shit, ja. Der spielt irgendwie so einen Nerd, dessen Lieblingsfernsehserie abgesetzt worden ist. Und das Ganze ist dann irgendwie so ein Mittelding zwischen, keine Ahnung, Natural Born Killers und wie hieß der andere Film nochmal? God Bless the USA oder so.
Ja. God Bless America.
God Bless America und aber auch eine Komödie.
Mit wem in der Hauptrolle noch? Ich habe das nicht gehört.
Seth Rogen hier, der Typ aus Superbad hier. Ich glaube, der kriegt den Nerd ganz gut hin und irgendwie so ab der Hälfte kriegt er auch noch so ein Love Interest, keine Ahnung, Mila Kunis oder so und zum Ende wird aber alles wieder gut und es stellt sich als gigantischer Plot Twist raus. Verwechslung und dann zum Schluss Plot-Twist und die Bösen waren tatsächlich Aliens.
Zum Schluss Plot-Twist. Ja,
und dann wirklich zum Schluss, nein, aber so ungefähr, ich glaube, das wäre ganz gut. Soundtrack
von... So Minute 80, ja, so Minute 80 rum. Ich muss sagen,
das klingt gar nicht so uninteressant, dass jemand verrückt durchdreht, weil seine Lieblingsserie abgesetzt wird.
Ja, es muss irgendwie so eine Science-Fiction-Serie sein und...
Jetzt hast du
mich... Ja, so ein bisschen so dieser Geek-Kosmos, ja, Manchild-mäßig.
Ja, weiß ich nicht, das ist immer gleich sehr beleidigend. Ja, aber das kann man auch super aktuell machen mit irgendwie noch so einer... mit so einem Kickstarter-Projekt, wo irgendwie die letzten $5 fehlen und irgendwie das Kreditkartenunternehmen so in der letzten Sekunde diese Überweisung nicht akzeptiert und so, damit es einfach noch viel mehr Gegner gibt und dann stellt man heraus.
Carsten,
und,
ja? Hand aufs Herz, du hast dir da schon, du bist schon an dem Skript lange
dran. Ja, ich habe hier ein Google Doc Dokument.
Du feuerst dir sofort diese neuen Ideen raus. Du hast da schon drüber nachgedacht.
Ja, natürlich, natürlich. Also ich habe hier ein Google Doc Dokument. Ich bin hier schon mit Skydancer Pictures in Verhandlungen. Also wir versuchen da 2013 noch was auf die Beine zu kriegen.
Ja. So in 1,2-fache Geschwindigkeit nehme ich an, so ein neues Projektionsverfahren.
Ich finde, du solltest dann aber auch den Tarantino machen und irgendwie ehemals tolle Filmstars mit reinbringen und zum Beispiel Bud Spencer eine Nebenrolle als einen Mafia-Paten anbieten.
Oh, stimmt, aber leider ist der echt ein bisschen alt. Ne? Also da.
Ich meine, kein Scheiß, ein Freund von mir und ich, wir hatten vor 6-7 Jahren mal die Idee, so eine deutsche Dystopie zu schreiben, ja, indem es um eine Mutter geht, die ihren Sohn an eine Gang verliert und sich dadurch in so eine Art Lack und Leder Revenge Lady verwandelt und ihr Mann sollte einen Politiker spielen. Ihr Mann wäre ein Politiker gewesen, wo sich dann aber auch herausstellt, dass er Kinderschänder ist. Und unsere Idee war, es gäbe niemand Besseren für diese Rolle als Didi Hallervorden. Nee, weil, ey, jetzt mal ohne Scheiß, ich meine, der Typ kommt so creepy rüber, er hat zwar dieses Lustige, aber aus heutiger Perspektive ist das einfach nur noch gruselig, das verbindet niemand mehr mit Comedy, das ist einfach nur komplett psychosozial gestört, beschissene Kindheit, geile Kindheit, aber trotzdem gestört, das ist Didi Hallervorden heute.
Ich glaube auch, dass Dieter Hallervorden saugut so eine pädophilen Psycho-Rolle spielen könnte.
Ja, und ich habe jetzt vor ein paar Monaten gelesen, dass er dann am Ende jetzt im letzten Jahr oder so, hat er tatsächlich dann so eine ähnliche Rolle gespielt, soweit ich weiß.
Eine seriöse Rolle.
Ja, genau, eine ernsthafte, die aber auch eher so in so eine dunkle Richtung geht.
Welche deutsche? Ja, nichts Neues ist, also das Millionenspiel, ich glaube, das war sein erster Film, da hat er ja einen Killer gespielt.
Ja, ich habe den Film leider nie gesehen.
Welche deutsche Schauspielerin soll dann die Rachemutter spielen?
Ah, okay, das war Hannelore Elsner sollte es sein.
Ich wollte es gerade sagen, unglaublich.
Ist das die Frau?
Also Elsner? Es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Choices, die man hat in dem Alter und gute Schauspielerin, aber gut. Jetzt kommen wir zu einem wahnsinnig coolen neuen Item.
Ein zwar, Item?
Pass auf. Ich nenne es jetzt einfach mal die Stimme des Volkes hört zu. Und zwar, wir hatten es ja mehrfach auch auf Facebook über Carsten und seinen Filmgeschmack und zu Unrecht wurde uns unterstellt, dass wir uns über Carstens Filmgeschmack lustig machen, wo uns aufgefallen ist, dass wir eigentlich sehr viele der Filme, die Carsten bespricht, sehr wohl gesehen haben. Andersrum, aber Carsten teilweise kategorisch von vornherein ablehnt, sich gewisse Filme anzugucken. Und wir wollen ihn praktisch jetzt überzeugen oder mal seinen Horizont erweitern, ohne damit zu meinen, dass wir jetzt unsere Filme intelligenter sind oder irgendwas. Sondern manchmal, das hat mein Lehrer mal zu mir gesagt, als wir auf einer Skifreizeit keine Lust hatten, bei dem Scheißwetter rauszugehen. Und dann hat er uns gezwungen und später hatten wir doch Spaß und dann kam er dann mit so einem Grinsen und hat gemacht, tja, manche Leute muss man eben zu ihrem Glück zwingen.
Das
und
stimmt.
Genau das machen wir jetzt mit dem Skifreizeit.
Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass sich Carsten durch unser kleines Experiment zu so einer kleinen Arthouse-Note wandeln wird.
Ja, bestimmt. Ich genau.
Es ist aber keine
befürchte ich eher nicht.
Nee, ich wollte doch sagen,
wie habt ihr euch da alle drei abgesprochen?
Nein.
Sag mal, Carsten, ohne Scheiß, nimmst du Drogen? Ich habe das schon mal mit dir besprochen.
Ich glaube, der war so besoffen am Ende des Podcasts, wo er dabei war, als wir das besprochen haben.
Also, jeder von uns,
Carsten, ja, ich habe das Konzept schon kapiert. Jetzt,
pack dir mal einen Kugelschreiber und einen Stift oder du hörst dir diesen Podcast einfach nochmal
okay,
an. Jeder stellt dir drei Filme vor. Und diese drei Filme, also wir stellen sie nicht vor, wir nennen sie nur. Und diese drei Filme, also diese neun Filme insgesamt, guckst du dir bis zum nächsten Podcast.
Also neun Stück? Oh Gott.
Ja, mein Gott. Boah, aber eine Bedingung, und das meine ich wirklich ernst, sonst ist es nämlich echt assig, bitte in normaler Geschwindigkeit.
Ja, ist es okay, wenn ich sie mir auf dem Weg zur Arbeit und zurück auf dem Handy angucke?
Nein.
Nein.
Ey, gerade bei bestimmten Filmen, Carsten, und auch vor allem nicht mit dem Rechner nebenbei in irgendwelchen Foren und so nebenbei,
sondern auf Wikipedia die Zusammenfassung lesen, was Kritiker sagten.
Das traue ich dem Carsten voll und ganz zu. Weswegen ja. wir nachher bei der Besprechung auch echt Fragen stellen
müssen. Ja, Detail. Das werde ich mir auch alles voll gut merken, aber okay.
Absolut Detail.
Also, Carsten, ja. Ich fange an.
Können wir da nicht wir weniger machen?
Um, dann ist die Stück. Was?
Okay, aber schieß los.
Nee, ich bin jetzt sowieso dann, wir können erst leider wieder in 2 Wochen frühestens aufnehmen. Von daher hast du Zeit.
Ja, genau.
Also, ich fange an. Mein erster Film ist, und danach kommt die Anna mit ihrem ersten Film, The Rocky Horror Picture Show.
Oh, aha, gut, okay, kann ich abhaken, habe ich schon gesehen.
Hast du nicht gesehen? Du hast mal behauptet, du hast den nicht gesehen im Podcast.
Vielleicht sein. Nicht den Porno, nicht die Porno-Version, Carsten. Den Film, den richtigen, den Kinofilm.
Ja, ich glaub, guck mal, wie er versucht hat, mich anzuschwindeln.
Ich glaube, ja, mit Dingens als habe ich vergessen und diesen Song, den alle gut finden. Ich, ja.
Ja, ja, du guckst ihn dir doch an. So, Viktor.
Der erste Film, den ich für dich hab, Carsten, heißt Hiroshima Mon Amour von Alain René von 1963, schwarz-weiß. Eine der schönsten Arthouse-Kracher, die es so gibt da draußen. Okay, weiter geht's, Khalil.
Ja, den nächsten Film habe ich ausgesucht, weil Carsten mal erwähnt hat, dass er das Cover davon so toll fand. Die Rede ist von Brotta Lotta Finale, aka Endgame, das letzte Spiel mit dem Tod von Joe D'Amato.
Du wolltest doch keine Trash-Filme.
Ich nehme Filme, wo mir gefallen. Und ich finde den spaßig.
Ich weiß noch nicht mal, wie man das, was ich da aufschreiben soll.
Endgame. Einfach nur Endgame.
Okay, und diese Filme, die gibt es. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Gag, dass ich jetzt irgendwie tagelang bei Amazon...
Nee, wir schicken. Ich kann dir die Filme auch zuschicken, Carsten. Das geht. Notwendig.
Okay. Der nächste Film, auch ein Kracher, heißt Mein wunderbarer Waschsalon.
Aha. Oh, der ist super, der Film. Der ist wirklich gut. Von Stephen Frears. Echt schöner Film.
Ich will ja auch dem Carsten nicht, ich mache das jetzt nicht, um den Carsten zu ärgern. Ich will den Carsten erleuchten. Viktor, dein zweiter Film.
Mein zweiter Film ist Die Frau in den Dünen. Japan 1962, schwarz-weiß. Ein weiterer Arthouse-Kracher da draußen.
Ich glaube, schwarz-weiß kann mein Fernseher nicht darstellen, aber ich werde es probieren.
Mein nächster Film ist wahrscheinlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme von einem Regisseur, den ich sehr verehre. Bring Me the Head of Alfredo Garcia. Ein absoluter Klassiker des New Hollywood Kinos und wahrscheinlich der einzige Film, den Peckinpah so drehen konnte, wie er wollte.
Alfredo Garcia. Alles klar. Ja.
Und den letzten Film habe ich ein bisschen, meine ich es gut mit dir, das ist nämlich sozusagen ein Blockbuster, ein Film, der erst 2 Jahre alt ist, maximal, jede Menge Oscars gewonnen hat, also nichts, wo du nur wo du dir einen Monokel und einen Rollkragenpullover anziehen musst, The Artist.
Ich dachte, ich würde alle Oscar-Filme kennen, aber sagt mir nichts.
The Artist, wir haben ihn im Podcast.
Ja, meine Güte, das ist 2 Jahre her.
Oh mein Gott. Ja, Viktor?
Mein letzter Film der 3 ist die Nummer 1 meiner letztjährigen Top 10, Tabu, 2012, Portugal, schwarz-weiß. Ha.
Also die Artist ist übrigens auch schwarz-weiß, das, Carsten, ist ein Stummfilm.
Oh, cool, dann beende ich doch
da kann ich ja nebenher noch Podcast.
Dann beende ich ja doch die Reihe mit einem Film in schwarz-weiß. Ich bin mir nicht sicher, ob du ihn vielleicht kennst, Carsten, kann sogar sein. Night of the Living Dead von George R. Romero. Dann kannst du sogar auf YouTube umsonst anschauen.
Du, es mag gut sein, dass ich den schon gesehen habe, aber ich hätte nicht gedacht, dass der schwarz-weiß wäre. Aber
okay, schauen dir dann doch besser
vor. Ja, kein Problem. Also 9 Stück, okay.
So, wenn man das so hört.
Ja, und was guckt ihr euch an?
Ja, du darfst uns auch meinetwegen einen Film.
Also einen Film. Ja, aber irgendwann mal. Also nicht jetzt, sondern irgendwann mal.
Nee, du, ihr könnt einfach. Ich suche einfach die schlechtesten Filme, die ich in der letzten Zeit gesehen habe, ja.
Ja, aber das ist der Unterschied. Wir geben hier gerade Filme, die wir wirklich mögen und die uns richtig gut gefallen.
Also auch da, der Endgame ist von meinem nächsten Trash-Filmabend hier schon ganz oben auf der Liste. Und ich mag den Film wirklich sehr. Und weil ich das ganze Kino aus der Zeit einfach ziemlich mag.
Aber guck mal, das ist doch gerade, die Situation war doch gerade sehr bezeichnend. Wir empfehlen Carsten oder zwingen ihn, Filme zu sehen, die wir wirklich schätzen und wirklich mögen. Und er kontert mit den beschissensten Filmen, die er gesehen hat.
Ja, ich weiß
das, nicht, ob ihr das ist Apple irgendwie, wollt, irgendwie oder ob passt das ernst nicht. Ist.
Also, okay.
Nein, der Unterschied ist, dass die Filme, die du geil findest, die haben wir alle gesehen.
Ja.
Und mögen, das mag sein. Und mögen auch alle sehr.
Gut, okay, ja gut. Ich guck mir diese neuen Filme an und werde dann dazu was sagen.
Ich hatte jetzt gehofft, dass er G.I. Joe nennt. Den habe ich nämlich gesehen und bin schon mit der Stimmung reingegangen. Das wird der schlechteste Film ever. Und trotzdem hat er meine Erwartungen noch unterboten.
Ja, dann hast aber du noch nicht Identity Theft gesehen. Der ist ziemlich definitiv schlechter, obwohl ich G.I. Joe 2 noch nicht gesehen habe.
Noch nicht, bitte geh nicht rein. Ich bin nur reingegangen, weil es mich nichts gekostet hat und wirklich nichts anderes an meinem freien Daddy-Tag lief.
Okay.
Okay. Carsten, freust du dich auf irgendeiner der Filme?
Schwer zu sagen. Ich muss die Filme in einer richtigen Reihenfolge sehen. Also ich glaube, The Rocky Horror Picture Show, darunter kann ich mir sehr gut was vorstellen. Ich meine, das wurde ja auch schon 15 Mal diese Thematik aufgegriffen und irgendwie habe ich eine sehr klare Vorstellung, was darum geht. Aber bei manchen Filmen befürchte ich wirklich, dass das zu sehr an meine gute Laune gehen wird. Alleine schon so blumig, fröhlich Titel wie Hiroshima, Mon Amour, da glaube ich, wenn ich den gesehen habe, dann ist der Rest des Tages im Laufen.
Yeah, sounds like fun. Ja,
exakt. Und mein wunderbarer Waschsalon klingt wie die Putzfraueninsel, was ein ganz schrecklicher Film ist.
Nee, ich habe ihn aus einem ganz bestimmten Grund dir empfohlen, aber den möchte ich jetzt nicht spoilern, was nämlich so ein bisschen auch, wofür der Film auch ein bisschen steht. Er hat praktisch so einem nicht existenten Genre, wenn man es so nennt. Obwohl es hier bei mir in einem sehr guten Filmkauf, also einem Kaufhaus in der Filmabteilung, hat dieser Filmgenre hat eine riesengroße Abteilung. Drei Buchstaben. Aber ich sage nichts dazu.
Ja, aber Carsten, du stehst doch auf Japan. Das müsste doch genau dein Ding sein.
Ja, an sich schon, aber also ich meine, aber ich nicht auf alles, ja.
Du stehst also, auf Science Fiction, also von daher.
Er steht auf die kleinen Mädchen in diesen Schulröckchen.
Ist heute irgendwie, machen wir Carsten fertig, sage ich, verstehe es nicht.
Nee, Entschuldigung. Mann, ist ja ein Scherz. Ah.
Ja, jetzt ist die Stimmung
im Arsch.
Nein, aber Carsten...
Ich werde sie mir angucken und ich werde versuchen, nicht voreingenommen da reinzugehen. Und ich werde beginnen mit Protter, Lotter, Finale, Endgame, weil das definitiv das sein wird, wo ich absolut gar keine Vorstellung von habe. Bei allem anderen kann ich mir irgendwie so ein bisschen was vorstellen.
Ich kann dir nur sagen, dass The Artist ein Feel-Good-Film ist im Grunde.
Gut, okay, dann werde ich den direkt nach Hiroshima Mon Amour gucken.
Genau so.
Machst du davor noch Bring Me the Head of Alfredo Garcia an, dann ist der Tag perfekt.
Okidok, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Thema des Podcastes, das kein Thema ist, nämlich Roundup. Und Carsten, fang doch mal an.
Ja gut, okay, dann fangen wir mal mit einem Film an, der auch, glaube ich, gerade schon bei den Oscars erwähnt worden ist. Er heißt Lincoln und ich habe ihn mir angeguckt, er ist relativ lang, warum habe ich mir angeguckt? Keine Ahnung, ist doch schon ein bisschen länger her. Ich glaube, weil wenn man ja so versucht, so einen Podcast zu machen, beschäftigt man sich so ein wenig mit Film. Und da ich ja nun mal auch Steven Spielberg-Filme nicht alle irgendwie automatisch ablehne, sondern gerne gucke, ist Lincoln definitiv auf meiner Liste gewesen. Lincoln, muss ich gestehen, hat mir so jetzt irgendwie nicht so gefallen. Der Punkt ist, es ging halt unglaublich um amerikanische Politik, um genau genommen das Beschließen eines bestimmten Gesetzes oder eine Erweiterung der Verfassung, wenn ich das so politisch richtig im Griff habe. Und es ist halt nicht so wirklich die Geschichte von dem Politiker. Die tritt fast schon so ein wenig in den Hintergrund. Es geht eher viel mehr darum, wie dieses Gesetz oder die Erweiterung der Verfassung abgeschlossen wird und irgendwie irgendwelche spannenden Elemente, die es vielleicht im Leben des Präsidenten gegeben haben konnte, gibt es da nicht. Weiterhin gibt es auch keine, weiß ich nicht, eine besonders gute Erklärung der Zeit, in der das gespielt hat. Vieles in dem Film findet einfach in irgendwelchen, ich sage mal, Büroräumen oder für die damalige Zeit Büroräumen statt. Und es ist kein wirklich, mich hat der Film nicht besonders gepackt und über die schauspielerische Leistung kann ich mich, glaube ich, eher nicht beschweren, soweit ich das beurteilen kann. Ich meine, ich kenne die ganzen Akteure oder ich habe keine Vorstellung davon, wie sich die Akteure, die es damals tatsächlich gegeben hat. Aber wenn ich mir halt die Zeit vorstelle und die Personen vorstelle, sind die alle sehr glaubwürdig. Und ich glaube, Lincoln selber wurde ja von Daniel Day-Lewis gespielt, den ich, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue, aus There Will Be Blood und vielleicht auch Gangs of New York immer noch sehr gut dran erinnere. Und der ist wirklich sehr gut. Man schafft es wirklich, dass man von ihm als Schauspieler da irgendwie sehr wenig wieder dran erkennt und er wirklich irgendwie komplett in dieser Rolle, wie soll ich das sagen, aufgeht. Und ein bisschen seltsam fand ich die Rolle von Lincolns, ich will es nicht um den Gegenspieler sagen, aber ich weiß nicht, darf man Lincoln schon spoilern oder?
Ja, ist ja geschieht.
Naja, es ist Geschichte.
Ja, okay, gut. Ich weiß ja nicht, ob das tatsächlich auch Geschichte
ist. Darf ich den Untergang spoilern? Ja.
Okay, gut. Dann helf mir. Ich weiß halt nicht, ob das Geschichte ist. Es gab diese andere Person, diesen anderen Politiker, der eigentlich zu der anderen Fraktion gehört hat, ja. Und es stellt sich dann zum Ende des Films oder mit zum Ende des Films ja heraus, dass er tatsächlich dunkelhäutige Haushälterin, die er hat, nicht nur seine Haushälterin ist, sondern auch seine Geliebte oder vielleicht sogar Frau. Was mich daran halt wundert, ist, war das tatsächlich so? Also ist das einfach nur eine Erfindung des Films? Also gab es die Person tatsächlich oder nicht? Denn oder dass es die Person gab, schon war, aber dass es auch dieses Verhältnis gab. Existierte das tatsächlich oder wurde das im Film nur so ausgedacht? Und die zweite Sache, ich glaube, der Film, der das letzte Mal vorgestellt worden ist, von Victor oder von Carlin, bin ich mir sicher, die haben gesagt, dass das Ende auch relativ doof war, weil selbst als Nicht-Amerikaner weiß man, glaube ich, inzwischen, dass er im Theater erschossen worden ist. Und in dem Film sieht man das auch. Aber sieht man ein Theater und man denkt, dass er hier erschossen wird. Tatsächlich kommt dann aber einfach nur irgendwer auf die Bühne und sagt dann, Lincoln wurde erschossen. Aber nicht bei uns, sondern in einem anderen Theater. Und das ist irgendwie auch eine relativ doofe Szene gewesen. Ich glaube, das habe ich so ziemlich alles Interessante an diesem Film gespoilert. Ich fand ihn persönlich nicht so toll, aber habt den sonst noch irgendwer gesehen?
Ja, ich habe ihn auch gesehen. Also ja, mir ging's ähnlich wie dir, wobei ich habe ja schon vorhin gesagt, dass ich vermute, warum ich schwierig Zugang zu dem Film hatte, einfach die Tatsache ist, dass ich so tief in der amerikanischen Geschichte einfach nicht bewandert bin. Und ich meine, das Ganze war im Endeffekt, wenn man so will, ein Polit-Thriller im weitesten Sinne, also weniger eine Biografie, aber wie gesagt, teilweise ging es da so ins Detail rein, was die Parteipolitik betraf. Das fand ich schon schwierig. also mit dem Wissen von einem Deutschen mit Abitur, was er über die amerikanische Geschichte eben weiß.
Okay. Victor, du hast ihn auch nicht gesehen, nehme ich an?
Nee, habe ich nicht gesehen, nee.
Ich auch nicht.
Was, bin ich echt der Einzige, der ihn gesehen
nee,
hat?
Nee, ich...
ja, also neben Kali, sorry.
Aber wir können, wenn der Victor jetzt schlau ist, kann er eine Brücke bauen von Daniel Day-Lewis, There Will Be Blood und den nächsten Film vorstellen.
So, den nächsten Film, den ich vorstellen möchte, ist The Master, den ich schon vor einer Weile, ich weiß nicht, der lief, ist schon ein bisschen länger her, dass er im Kino lief, oder? Mein Zeitgefühl ist komplett im Arsch. The Master über...
Hallo?
Ja. Ich überlege, wie man gut einsteigt in diesen Film. Ich kann nicht sagen, es ist ein Film über die Gründung von Scientology, weil er ist es ja nicht. Aber man könnte ihn so lesen. Es geht um einen jungen, verwirrten Soldaten, gespielt von Joaquin Phoenix, der aus dem Krieg zurückkehrt und offenbar psychisch gestört ist. Also die Einstiegssequenz ist, wie er sich am Strand aus Sand eine Frau baut, versucht die irgendwie zu vögeln, das klappt dann nicht, dann holt er sich frenetisch einen am Wasser runter.
Diese Szene wird dann ja wohl hoffentlich in den Thron der heiligen Onanierszenen
des selbstverständlich
Podcasts aufgenommen.
Die ist super, die ist perfekt. Ja. Ich muss auch sofort an dich denken, Philipp.
Das freut mich. Das ehrt mich ja gerade.
Und er trinkt selbstgebrannten Alkohol, prügelt sich, baut einfach nur Scheiße, ist halt wirklich jemand, verliert dann auch noch seinen Job. Also ist einfach jemand, der nicht mehr in die Gesellschaft reinpasst. Und eines Nachts, voll besoffen, stolpert er auf ein Schiff, wo gerade eine Art Party tobt. Und es stellt sich heraus, dass dieses Schiff einem Mann gehört, der zugleich auch Sektenführer ist, gespielt von Philip Seymour Hoffman, den wir hoffentlich aus reichhaltigen Filmen kennen, deren Titel mir gerade nicht einfallen. Aber er ist halt so ein typischer Paul Thomas Anderson Schauspieler, der in seinen Ensemble-Filmen wie Boogie Nights oder Magnolia immer wieder in kleineren Rollen oder auch größeren Rollen auftaucht. Und
Capote.
Auch ein sehr guter Schauspieler ist. Und im Grunde ist auch das schon der Plot des Films. Also was sich dann entspinnt zwischen den beiden, dieser Schiffskapitän und Sektenführer, findet irgendein Interesse an Joaquin Phoenix, diesem gebrochenen Menschen, und investiert alles, um ihn zu heilen, nimmt ihn fast schon an wie einen eigenen Sohn, und was sich aber gar nicht so einfach gestaltet bei so einer durchgeknallten Type. Und davon handelt der Film. Also der Film handelt davon, im Grunde von dieser Wechselwirkung, wie einfach Leute in Not an Sekten geraten, welche Hoffnung ihnen Sekten spenden. Und ganz wichtig, und da funktioniert der Film wahnsinnig gut, ist, wie Verführungsstrategien von Sekten funktionieren. Weil klar, man hört ja, wenn du von Scientology hörst, dann hörst du immer, okay, es gibt dieses Auditing, es gibt dieses System aus Geld geben, diesen merkwürdigen Übungen, das Erpressungssystem. Aber man sieht es halt nicht wirklich. Und Beschreibungen können es auch nicht wirklich wiedergeben oder zumindest nicht die Intensität, die das Ganze dann hat, zum Beispiel so ein Auditing, wie es dieser Film hinbekommt. Ja. Vielleicht kannst du da kurz einspringen, Philipp, weil es gibt, irgendwann gibt es so, vielleicht nach einer Dreiviertelstunde gibt es diese geniale Auditing-Szene.
Genau.
Und das ist der erste große Höhepunkt des Films. Eigentlich ist es der einzige Höhepunkt des Films, was auch so ein bisschen sein Problem ist. Diese Auditing-Szene ist so gut gespielt und sie funktioniert so gut. Aber vielleicht kannst du dazu was sagen, weil ich weiß, dass dir diese Szene besonders gefallen hat.
Ja. Also erstmal, ich habe mich früher mal auf als jugendlicher, junger Erwachsener sehr mit Scientology beschäftigt, aber mehr so mit einem investigativen ich weiß alles drüber und geht da nicht hin, Hintergedanken und einem geradezu detektivischen Eifer bin ich da rangegangen und habe sehr viel über Auditing gehört und auch immer gehört, dass das sehr süchtig machen kann. Und ich muss sagen, dass diese Auditing-Szene, die ist so hypnotisch und also ich möchte jemanden, erstmal möchte ich wissen, wer im Kino, als er diese Tricks anwendet, sprich möglichst viel Info aus dem Jungen rauszubekommen und ihn praktisch so absolut sein Unterbewusstsein anzutasten, dann benutzt er irgendwann einen Trick, um seine Konzentration ein wenig zu entfesseln und sagt dann, und jetzt ohne zu blinzeln. Und ich habe mich in dem Moment gefragt, wer noch alles im Kino jetzt versucht, während dieses Interviews nicht zu blinzeln. Und ich habe mich echt gefragt, wer im Kino denn nicht denkt, oh scheiße, eigentlich würde ich sowas ja gerne mal machen, so eine Stunde lang so hinterfragt werden. Und es ist total faszinierend. Und sonst hat der Film, wie Victor es schon ein bisschen angedeutet hat, ich ist nicht so, dass man danach denkt, was für ein Scheißfilm, aber Anderson ist sowieso nicht so der große Plot-Mensch, sondern mehr so der auf die Personen gerichtete und die Interaktionen gerichtete Regisseur. Und die Filme haben manchmal sowas wie von einem guten Konzertbesuch, wo man die Musik wunderschön findet, aber dann teilweise eben doch gegen den Rollladen, der von oben runter fährt, ankämpfen muss und so ein bisschen sich durchsitzen muss. Deswegen ist der bestimmt nicht für jedermann, aber ich fand ihn sehr interessant und ich fand es auch teilweise geradezu komisch, wie Joaquin Phoenix, der natürlich dem seinem Chef nicht wirklich viel zurückgeben kann auf geistiger Ebene, aber dann eben, wenn es mal die Gelegenheit sich gibt, dann mit vollem Tatendrang körperlichen Einsatz zeigt und ihn verteidigt und ihn dann aber auch irgendwann wieder versucht zu verstoßen. Aber die Auditing-Szene, ihr habt vielleicht ein bisschen zu viel dazu geredet, ohne die Essenz, die ist wirklich sehr hypnotisch und sehr interessant.
Ich meine, was vielleicht noch dazu gesagt werden sollte, ist, der Film spielt in den 50ern, wenn ich es richtig verstanden habe, was in etwa auch mit der Gründung von Scientology zusammenfällt, also mit dem aktuellen Gründungsdatum, und hat eine unglaublich schöne Kamera. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand den Stil, in dem der Film gedreht ist, mit diesen klaren Bildern, die dann aber manchmal sowas leicht Gekipptes haben und irgendwie irgendwas stimmt nicht, und das ist schon sehr, sehr schön gedreht, also auch sehr, sehr klassisch, erinnert so in der Auflösung manchmal an ältere Hollywood-Filme. Aber der Film bleibt bei aller Schönheit und auch bei dem Reiz der Thematik bleibt da doch die Begegnung von zwei Schauspielern. Also es macht eine Freude, ihnen einfach dabei zuzusehen, wie der eine versucht, den anderen in die Sekte reinzuziehen, der andere aber ein Ego hat und es nicht. Also es ist so ein ständiges Kräftemessen, das aber auch immer von Freundschaft durchzogen ist. Das ist schon echt schön. Das Problem bei dem Film ist, und das bemerkt man wirklich nach der Hälfte des Films, man kriegt mehr und mehr das Gefühl, dass Paul Thomas Anderson keine Ahnung hat, warum er diesen Film macht. Es gibt, das Ende ist, der plätschert am Ende nur noch so dahin und erzählt dann von so Sektenmechanismen, die man dann doch auch irgendwie kennt, dann ist es auch schon nicht mehr so interessant. Aber so der große Überbau, dass du am Ende das Gefühl hast, okay, jetzt, ich habe wirklich das Gefühl, etwas irgendwie Besonderes jetzt mit auf den Weg bekommen zu haben oder keine Ahnung, überhaupt eine Idee davon zu haben, okay, dieser Film wurde gemacht, weil, ja, das hat man nicht. Und das fand ich schade. Also das verwehrt ihm auch so ein bisschen den Meisterwerkstatus, den man aber in der ersten Hälfte noch so für sich irgendwie so ein bisschen gefühlt hat. Besonders nach dieser Auditing-Szene. Aber er verschießt halt sein Pulver zu früh. Danach kommt einfach nichts mehr, was ich damit messen kann.
Ja, zumal es auch keine, also nicht nur eine schauspielerisch oder inszeniert nichts ähnlich Faszinierendes gibt, sondern weil man handlungsmäßig einfach eher verschiedene Richtungen angeht. Ja. Dass man denkt, jetzt kommt der große Bruch oder jetzt kommt der große Abschluss, aber eigentlich findet er kein richtiges Ende. Also es ist nicht so, dass man denkt, oh cool, jetzt ist das noch passiert und das ist das Ende. Es fällt einem sogar fast schwer, das Ende zu beschreiben, die letzten 20 Minuten, halbe Stunde, weil eben dramaturgisch gar nichts passiert. Aber ich fand trotzdem irgendwie, ich bin rausgegangen, hab gedacht, wow, Joaquin Phoenix ist einfach einer der ganz wenigen in Hollywood noch, die einem einfach durch ihr pures Schauspiel...
Absolut, was für ein Charisma, ja. Was für ein Charisma. Und ich meine, ich finde es ja nach wie vor super, dass aus Hollywood dann manchmal auch solche Filme kommen. Also wo Schauspieler sich wirklich austoben können und du nicht das Gefühl hast, dass jetzt irgendwie durch Bodenmarkierungen festgehalten werden oder durch irgendwie eine bescheuerte Dramaturgie, sondern echt so ein Show aufmachen können, was sie so drauf haben. Und das gelingt dem Film. Also wer sich wirklich für, sag ich mal, allein für Schauspielkunst oder Schauspieler begeistern kann, für den ist dieser Film das absolute Paradies.
Auf jeden Fall.
Auf jeden.
Hat von euch keiner den gesehen?
Nee.
Atmen.
Seid ihr eingeschlafen? Gut. Kalil spielt auf seinem neuen Computer, ist er gerade mitten im Level 3, das ist spannend.
Commander Keen.
Genau. Kalil, komm du doch mit dem nächsten.
Ja, ich bin noch im Überlegen, mit welchem ich einsteige. Ich war jetzt ein paar Mal nicht dabei, das heißt, bei mir ist natürlich einiges aufgelaufen. Ich war die letzten zwei Male, glaube ich, nicht dabei. Und in der Zeit, Philipp, schaust du 45 Filme. Bei mir hat es immerhin 6 gereicht, die ich heute gerne besprochen hatte. Aber ich fange mit einem deutschen Film mal zur Abwechslung an, mit einem deutschen Genrefilm. Vorab mit deutschen Genrefilmen habe ich eigentlich, also Genrefilme meine ich Science-Fiction, Fantasy oder Horror, habe ich oftmals das Problem, dass sich die deutschen Macher gerne mal ein bisschen zu ernst nehmen. Und dabei kommen oft ziemlich furchtbare Filme raus. Also als Beispiel sei jetzt mal ein Andreas Bethmann genannt oder ein Olaf Ittenbach.
Andreas Bethmann, ja, bitte.
Oder ein Olaf Ittenbach. Die, zumindest Ittenbach hat ja durchaus handwerklich echt was drauf im Maskenbildnerischen, aber als Regisseur nun ja. Deswegen gehe ich auch an solche Filme immer ein bisschen überkritisch ran. Und beim nächsten war ich sehr gespannt, weil bei dem, den ich vorstellen möchte, weil Andreas Marschall hat mit Tears of Kali schon einen ganz ordentlichen Einstandsfilm eigentlich abgeliefert. Und hat mit Masks, den ich heute vorstelle, sozusagen eine Verbeugung an die sogenannten Giallo-Filme aus Italien gemacht. Giallo habe ich ja schon mal im Podcast vorgestellt. Nochmal vielleicht eine kleine Zusammenfassung in ein, zwei Sätzen. Das Ganze ist ein Filmgenre, wo am ehesten dem Thriller zuzurechnen ist und die so zum Teil aus späten Edgar Wallace-Filmen ein bisschen mit entstanden sind und vor allem durch Schaffen von Mario Bava und Dario Argento. Jedenfalls Mask nimmt die sich der Thematik des Giallos wieder an, der so ein paar Merkmale hat wie bestimmte Bilder, die in den Filmen vorkommen. Man sieht oftmals von dem Mörder nur Handschuhe oder ein Teil der Maske und so weiter. Aber bevor ich da noch ein bisschen was dazu sage, erzähle ich mal ein bisschen was über den Film, würde ich sagen. Mask handelt von einer Schauspielschülerin, die an einer Schauspielakademie bewirbt und dort überraschend genommen wird, in der sogenannten Matthäus Gulda Privatschule. Die ist sehr ehrgeizig, dummerweise auch noch sehr hübsch, aber leider nicht sonderlich talentiert, weswegen sie von den anderen Mitschülern auch immer wieder aufgezogen wird. Schnell merkt man, dass auch in der Schule so ein bisschen was nicht stimmen kann. Und zwar, der kommt relativ schnell am Anfang raus, dass der Gründer der Schule, Matthäus Gulda, sehr ungewöhnliche Methoden in 70er Jahre angewandt hat, um mit seinen Schauspielern zu arbeiten und da wohl schlimme Dinge passiert sein müssen. Jedenfalls, was dann passiert, ist sozusagen das klassischer Horrorfilm. Also er findet da absolut das Rad nicht neu. Und wie man sich's denken kann, geht in dieser Privatschule natürlich auch ein Mörder um, der stilecht mit einem Florett seine Opfer umbringt. Was übrigens zum Teil, das muss man einfach den Deutschen lassen, vom Maskenbildnerischen her handwerklich wirklich ganz gut gemacht ist. Zur Story möchte ich jetzt eigentlich nichts weiter sagen. Es ist genre-typisch, wird es den einen oder anderen Twist geben, einschließlich einem sehr, sehr, wie soll man sagen, also fast schon unglaubwürdigen Finale. Es ist handwerklich, ist der Film durchaus wirklich gut inszeniert und auch er verbeugt sich wirklich sehr schön von dem Genre. Die verschiedenen Einstellungen, die gewählt sind, kann man ganz klar den großen Namen in diesem Genre zurechnen, unter anderem Dario Argento und Bava, die ich ja schon genannt habe. Das ist aber auch ein bisschen das Problem von dem Film, weil er macht natürlich nichts neu. Und Zuschauer, die nichts mit dieser Thriller-Abart anfangen können, werden sich da auch ein bisschen schwer tun, denke ich, und streckenweise auch ein bisschen langweilig finden. Hinzu kommt, das muss man einfach sagen, ist, dass die schauspielerische Leistung der Darsteller auch ein bisschen limitiert ist. Man merkt halt, dass es sich jetzt gerade nicht um eine Großproduktion Handel.
Porn.
Ja, ein bisschen drüber. Ist schon die Hauptdarstellerin, finde ich, macht ihre Sache ganz gut. Aber ja, der Rest spielt sehr hölzern, was angesichts der Tatsache, dass das ganze Ding in der Schauspielschule spielt, nur noch absurder eigentlich wirkt. Jedenfalls, ich fand ihn ordentlich zum Anschauen. Ich sag mal immer so schön, Genre-Fans greifen zu, dem Rest, der dem Horror-Genre nicht so nicht so zugetan ist, dann würde ich auch sagen, macht einen großen Bogen drumherum. Aber wie gesagt, es ist für eine deutsche Produktion, doch fühlte ich mich sehr gut unterhalten eigentlich, oder gut unterhalten in dem Fall, und es auf alle Fälle im Blick wert, vor allem, weil er vom Kameraästhetischen her wirklich sehr schön gemacht ist und ein paar tolle Aufnahmen hat und zum Teil auch wirklich tolle Filmmusik einsetzt. Aber ich nehme an, ich kann euch drei dafür nicht begeistern, oder?
Ich meine, was mich immer an solchen Filmen ein bisschen stört, und das haben ja viele dieser deutschen, ich nenne es mal Amateur-Horror-Filme, weil das sind ja keine Filme, die wirklich jetzt fürs Kino produziert werden, sondern allenfalls für Fantasy-Film-Festival und ansonsten da seinem Schuberle fristen müssen. Was mich an denen stört, ist...
Der ist ja interessanterweise in NIF vorgestellt worden, also... Gut, da hast du wahrscheinlich recht.
In was?
Das Filmfestival, ich weiß gerade gar nicht, wo es
ist. Ja, oder Filmfestivals, aber das ist halt kein Ding jetzt irgendwie, wie halt jetzt wirklich mal große Horrorfilme, die irgendwie auch für eine breitere Masse erreichen. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass solche Filme oft, du merkst, die entstehen aus einem Wunsch heraus, das zu machen, was man irgendwie selbst in Horrorfilmen gesehen hat. Aber es gelingt dann nicht, ja, das Ganze mit so viel eigener Identität aufzuladen am Ende, dass es als eigenständiger Film funktioniert, sondern eher wie so eine Art Fanfiction, whatever. Also ein Beispiel zum Beispiel, wie man mit Giallo gut umgehen kann, wenn man das wirklich annimmt, aber etwas komplett anderes daraus macht, war ja Amer. Amer
war großartig, fand ich auch.
Amer war großartig. Und das ist ein Film, der hat natürlich so viel Identität, dass das die Leute erreicht. Mhm.
Also das fand ich auch interessant, also ich habe den Mask erst gestern Abend mir noch angeschaut, weil natürlich, ich hatte den Amer im Hinterkopf, den ich mit meiner Freundin hier angeschaut habe und den sie von der Bildersprache her wirklich toll fand, aber sie hat keinen Zugang zu dem Film bekommen, während mir hat er wirklich sehr, sehr gut gefallen. Aber ich kann auch verstehen, warum zum Teil auch ein bisschen sich die Leute an ihm gerieben haben. Und dagegen ist halt... Der Masks schon straightes Kino. Vor allem,
was mich... fuck Masks, ich werde den Film nie sehen. Vor allem,
was mich wirklich ärgert ist, was mich tatsächlich geärgert hat, ist, dass es eigentlich die 1:1-Story mehr oder weniger von Dario Argento's Suspiria ist. Was ein grandioser Film ist. Nö? Hallo?
Ja?
Also ich fand, es ist ein grandioser Film, Dario Suspiria. Und das ist natürlich noch ein bisschen ärgerlich. Aber wie gesagt, rein von der Kameraarbeit und zum Teil auch den gut gemachten Gore-Effekten, finde ich, kann man mal eine Chance geben. Man sollte ja auch ein bisschen an die deutschen Filmemacher in der Richtung denken.
Ey, fandest du Tears of Cali wirklich gut? Ich fand den total beschissen. Ich fand den so scheiße, den Film. Echt, das war echt ein Ärgernis. Das war so ein Ding, das hätte ich gerne in Carsten Pohl High Speed 1,5-facher Geschwindigkeit gesehen.
Also war okay. Also ich fand ihn auch nicht sonderlich gut, aber wer 13 Jahre lang Comics verkauft und Videospiele verkauft hat und Filme, der hat viel Amateurfilmer kennengelernt. Und im Gegensatz zu einer Filmhochschule sind es leider sehr oft Leute, die absolut untalentiert sind. Und mit ein paar Kumpels im Wald und mit der Bong in der Hand dann versuchen, einen Film zu drehen. Manchmal kommt echt Witziges dabei raus, wie Dein Mutter sei Gesicht, was jetzt in Baden-Württemberg ein absoluter Kultfilm war. Und manchmal kommt einfach nur Scheiße raus. Und da muss man einfach sagen, dafür fand ich Tears of Kali noch ganz ordentlich irgendwo. Das ist mein Problem.
Ja, aber weißt du, diese Amateurfilme, die haben ja einen Charme. Wenn es so wirklich trashig und homemade gemacht ist, dann kann das ja irgendwie noch funktionieren. Aber Tears of Cali hat ja wirklich auch versucht, allein mit der Besetzung, ich glaube, Mathieu Carrière hat auch damit gespielt, haben die ja trotzdem versucht, schon so einen internationalen Kinofilm-Genremarkt zu erreichen. Aber es hat halt null funktioniert. Das Ding war einfach nur Trash.
Ja, also wie gesagt, das mag, da gebe ich dir durchaus recht. Es liegt halt für mich ein bisschen auch daran, dass ich eben an deutsche Horrorfilmproduktion oder an Genreproduktion inzwischen meine Ansprüche echt ziemlich heruntergeschraubt habe, weil leider sehr wenig kommt, das wirklich gut gemacht ist. Also eine rühmliche Ausnahme der letzten Jahre habe ich hier, glaube ich, auch mal vorgestellt. Das war Hell, den ich wirklich auch gut fand, weil er auch eigene Ansätze verfolgt hat. Aber man muss auch sagen, dass man es als deutscher Horrorfilmer auch, bin ich mir sicher, auch schwerer hat als jetzt, sagen wir mal, in anderen Ländern. Also, glaube ich, ist relativ schwer, auch die Finanzierung dafür zu bekommen oder auch da einfach ernst
zu nehmen. Ja, das stimmt, ja.
Okay, bevor ihr jetzt über den deutschen Horrorfilm... ja, die Zeit rennt. Ich komme jetzt noch mit meinem ersten Film und wahrscheinlich wird jeder nur zwei Filme vorstellen können insgesamt.
Ja, aber das ist doch okay.
Ja, ja, weil Viktor in einer halben Stunde Schluss machen muss und mir ist es auch nicht unrecht. Mein erster Film ist ein ganz profanes Thrillerwerk, ein klassischer Thriller, aber schön für den verregneten Sonntag, wenn man sicher wissen will, dass man, was man bekommt und keinen Shit gucken will, dann kann man sich wirklich Side Effects angucken, finde ich. Mir hat da großen Spaß gemacht mit Jude Law und Catherine Zeta-Jones.
Ah, den wollte ich sehen, ja.
Und Channing Tatum, der zweite Film innerhalb weniger Wochen, den ich gucke, wo Channing Tatum innerhalb der ersten 15 Minuten drauf geht. Und das ist ja schon mal nicht schlecht. Kurz zur Geschichte. Jude Law ist ein Psychiater in den USA und er bekommt eine junge, verstörte Frau als Patientin, deren Mann gerade aus dem Knast gekommen ist und er versucht, sie wieder in die Gesellschaft einzuführen, aber sie hat Angstzustände und. Der Jude Law kriegt dann auf irgendeinem Kongress von dieser Catherine Zeta-Jones so einen Pillchen angeraten und ob er an so einer Studie mitmachen möchte. Und dann empfiehlt er eben diesem neuen Patienten, diesem Mädel, diese Pille zu nehmen. Und sie kommt irgendwann, sagt, sie schlafwandelt sehr viel und ihr Freund hat sie irgendwie schon ein paar Mal im Wohnzimmer irgendwie auf dem Tisch stehend oder so gefunden und dann sagt er, ja, ist egal, ist nicht so schlimm, wenn du deine Angstzustände nicht mehr hast, ist doch gut. Und dann passiert eben eines Abends, dass ihr Freund nach Hause kommt und sie mit dem Messer in der Hand dasteht und ihn ersticht. Worauf natürlich jetzt die Frage ist, wer ist jetzt schuld? Gibt's einen Schuldigen? Ist Jude Law schuld, weil er dieses Medikament an ihr ausprobiert hat, obwohl er wusste und so weiter. Aber natürlich, wie in einem Thriller, ist das nur das, was man auf den ersten Blick sieht und da steckt noch viel dahinter und mir hat er sehr gut gefallen. Also sehr gut, so wirklich ein Thriller, wo man ja irgendwann voll drin ist und oft schon wie in einem guten Thriller denkt, okay, jetzt weiß ich ungefähr, worum es geht und womit er die Spannung erzeugen will und dann passiert eben doch noch ein bisschen was anderes. Kann ich empfehlen, wer einfach nur so einen klassischen Thriller eben sehen möchte, schaut ihn euch an. Besser als einiger anderer Shit, der momentan gerade im Kino läuft. Sonst hat ihr niemand gesehen oder drüber gehört oder irgendwas? Mm-hmm.
Nee, aber ich habe mir gerade die IMDb-Seite angeguckt und da wurde ja verlinkt auf diesen Limitless-Film, den ich ja eigentlich sehr gut fand. Hast du Limitless gesehen und würdest du sagen,
klar,
dass, wenn Limitless mir gefallen hat, mir auch Side Effects gefallen wird?
Ja, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Wir hatten es ja auch mal über Limitless im Podcast und komisch, ist es derselbe? Nee, es ist nur People Who Liked Also Liked, aber es ist natürlich ein ähnliches Thema, nämlich in Limitless geht es ja auch um Drogen, die also Doping fürs Leben sozusagen oder die Intelligenz und Side Effects geht jetzt nicht so weit, weil der Limitless ja schon fast Science-Fiction-hafte Züge hat. Aber Side Effects könnte so passieren, wenn man es jetzt mal so will. Aber es ist ein guter Thriller. Okay. Also ich doch, also ich kann mir gut vorstellen, dass er dir gefällt.
Okay, dann streiche ich einfach Hiroshima Mon Amour und guck dafür.
Was?
Nein.
Nice try, aber machen wir weiter. Die zweite Runde wird eingeläutet, ding, 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 durch Carsten.
Boah, das ist aber schwer, also ungelogen. Ich habe ja auf meiner Liste noch irgendwie 14 Filme, ja. Und jetzt überlege ich mir, welchen ich davon nehmen würde. Würde ich...
Den besten.
Also den ich...
Den besten, ja.
...am besten gefallen hat.
Genau. Ja, nimm echt den besten. Uff,
ja, das ist ein bisschen langweilig, weil ich glaube, den hat schon jeder gesehen und das ist halt, es wäre halt Wreck-It Ralph oder auch Fix-It Felix oder wie man ihn auch immer nennen wollte. Ein neuer Pixar-Film von sehr vielen Filmen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, über Snitch, was weiß ich, Sieben Psychos, Zero Dark Thirty, Alex Cross, Here Comes the Boom, auch ein wirklich schlechter Film, war Wreck-It Ralph oder Red Dawn. Der, oh wow, war Red Dawn schlecht, aber Wreck-It Ralph war, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Jack Reacher war auch nicht so toll, aber okay. Oh doch, Broken City war eigentlich auch ganz okay. Aber egal.
Willst du jetzt einfach nur in einem Satz möglichst
ja,
viele Filme
droppen? Ja, einfach mal so ein bisschen Name-Dropping. Ja?
Sie müssen alle von der Liste gestrichen. Genau,
okay, also
wie fandest du den Seven Psychos?
Nochmal?
Nur so am Rande, wie fandst du Seven Psychos?
Er war okay, also er war schon gut. Also man hatte irgendwie das Gefühl, dass da irgendwie sowas Tarantino-lustige Gespräche, coolmäßiges zusammengebaut werden sollte.
Oder irgendwas Gutes von Tarantino damit rüberzubringen, wenn ich das mal kurz meine Meinung anfließe.
Nochmal, ich habe den Film
hätte es nie gegeben ohne Tarantino, aber gleichzeitig ist er einfach nur, also nicht nur schlecht, aber er versucht es einfach so schlecht und er hat nicht das, was Tarantino ausmacht.
Ja, und halt die Story ist halt auch nicht, weiß ich nicht, interessant genug. Sie irgendwie, irgendwann wird sie sehr unglaubwürdig und die Charaktere sind irgendwie dann auch irgendwie unglaubwürdig. Aber naja, gut, das ist halt ein anderes Problem, das hat man halt in den Tarantino-Streifen nicht. Was bei Wreck-It Ralph nicht passiert, denn da sind alle Charaktere total glaubwürdig. Dort geht es um, also vielleicht finde ich ja ganz einfach, weil ich ja früher auch an den Automaten gespielt habe, diese ganze Story-Idee sehr gut, aber es geht um einen Automaten, der mehr oder weniger an an Donkey Kong oder Rampage erinnert. Um einen Videospielautomaten, die in Deutschland, sage ich mal, maximal eher so aus Pommesbuden oder so dort haben die eher rumgestanden, denn diese klassischen Arcades, wie es sie in den USA in den 80ern oder in den frühen 90ern noch gab, die gab es bei uns zumindest meines Wissens nach nie so wirklich oder wenn nur ganz ausgefallene Sachen wie das Namco World in Oberhausen, egal. Es geht da um einen alten Spielautomaten, der Wreck-It Ralph heißt, wo es einen Bösewicht gibt, der Ralph heißt, der dieses Haus kaputt macht und einen guten Charakter Felix, den der Spieler anscheinend steuert, der Ralph quasi von dem Haus runterhaut und dabei das Haus wieder repariert. Der hat so einen kleinen Hammer. Wenn man sich so ein bisschen Donkey Kong oder Rampage vorstellt, so in so einer 80er-Jahre-Automaten-Version, dann kommt man der Sache schon ganz nahe. Mhm. Dieser Automat, der spielt in einer, ich nenne es mal Spielwelt, wo alle Automaten und alle Spielwelten miteinander über das Stromnetz verbunden sind.
Games.
Bitte?
Games,
genau. Und und diese Charaktere, die können sich alle miteinander unterhalten und sie haben ein Leben außerhalb dieser Spielrealität, denn sie können sich treffen, wenn halt alle Spieler weg sind, quasi die Arcade zu hat. Und kurzum, der Hauptdarsteller Ralph ist ein wenig deprimiert, weil als Bösewicht in einem Spiel spielt er nun mal ein ziemlich ätzendes Leben. Also während alle irgendwie ständig irgendwie eine Party in dem Haus haben und so, muss er mehr oder weniger auf dem Müllhaufen schlafen und hat halt auch irgendwie keine Freunde. Es ist so eine typische Disney-Story in dieser Art. ihn setzt, er setzt sich aber was in den Kopf, und zwar, wenn er irgendwie eine Medaille gewinnt, dann muss er der Gute sein, dann darf er in das Haus einziehen, weil er so eine absurde Wette mit einem, mit dem Hausbesitzer oder mit dem Bürgermeister gemacht hat. Aber ja, um diese Medaille zu kommen, rennt er in ein... Ja, schön. Rennt er in ein anderes Spiel, und es entsteht eine kunterbunte Welt quer durch die Videospielindustrie. Mit Pixar sehr viel Liebe reingesteckt. Man kann alle möglichen lustigen Charaktere wiederentdecken, die man halt schon von damals kennt. Und sehr gut an dem Film sind auch, sage ich mal, die Hauptdarsteller und ganzen Nebendarsteller. Also mir persönlich hat neben Felix, der von so einem 30 Rock Schauspieler gedreht wird, der Josh Byrne oder so heißt, aber jeder kennt ihn, so ein blonder Typ, gibt es auch noch Sarah Silverman, die quasi die weibliche Hauptrolle spielt, und zwar eine Rennfahrerin, die einen leichten Schaden hat. Das übrigens super glaubwürdig, und es gibt ähnlich wie in Toy Story 3 eine Szene, die meiner Meinung nach dramatisch so krass ist, dass sie für Kinder meiner Meinung nach zu hart ist. Aber das ist vielleicht so eine Pixar-Geschichte in den letzten Jahren. Ich habe in dem Film sehr gelacht, ich war super unterhalten. Grafik, muss man ja da sagen, auch super. Und mit einer der besten Filme, die ich in der letzten Zeit gesehen habe.
Oh Mann, ich liebe Games, Max Payne.
Nee, aber Victor und Carly, habt ihr den auch gesehen, zufällig?
Ich hab den nicht gesehen.
Ja, guck ihn dir auf alle Fälle an.
Nee, ich will ihn nicht, wollte ihn aber sehen. Es ist kein Film, wo ich sage, den will ich nicht sehen. Ich habe alles von Pixar angeschaut, und den werde ich mir auch noch reinpfeifen.
Also wer sich durch die Frauen in Dünen
Max Payne, wenn ich Max Payne höre, ist so geil.
Genau.
Also ich fand ihn übrigens auch gut, Carsten. Mir hat er auch gefallen. Vor allem natürlich als jemand, der in den 70ern geboren ist, die vielen Anspielungen aus diversen Computerspielen, die sind halt wirklich auch grandios gewesen. Ich fand's ein bisschen...
Aber hast du alle erkannt? Hast du alle Games erkannt?
Oh Mann, ey.
Ja, hab ich alle erkannt, ey. Aber mir peinert gefällt.
Also ich hab nur ganz kurz, ich hab von ganz vielen Menschen gehört, dass die ersten 20 Minuten, eine halbe Stunde, dass da total lustig sei, und gerade durch die ganzen Anspielungen, man kannte ja den Trailer, wo man dann auch so Nintendo-Figuren und Q-Bird und so in irgendeiner Selbsthilfegruppe sieht, aber dass der danach dieses Anspielungshafte und dieses Nerdige so ein bisschen komplett loslässt und einfach so eine Action-Geschichte erzählt in irgendeiner komischen Welt, und dass dann zumindest viele Gamer, so wie der Victor jetzt, der mit seinem X-Pain-T-Shirt da jetzt sitzt, dass die dann das Interesse verlieren. Ja,
ist so. Also es ist halt irgendwann einfach nur noch so eine Action-Geschichte. Aber in der Art und Weise, wie Ratatouille oder Toy Story auch irgendwann einfach so eine Action-Geschichte wird. Die eigentlich
Ratatouille? Ja.
Ratatouille? Ich meine, es gibt Action-Set-Pieces, aber es wird nie eine Action-Geschichte.
Ja gut, okay. Habe ich vielleicht Ratatouille ein bisschen
Aber Wachsen, was mich mal interessieren würde, ich meine, das Typische bei Pixar ist ja, dass einem die Figuren wirklich ans Herz wachsen, und zwar mit einfachen Mitteln, und man dann am Ende halt so ein Maximum an Empathie für sie hat. Also auch heulen könnte, sollten sie irgendwann mal sterben. Ist das bei Wreck-It Ralph auch so, oder fällt das so ein bisschen unter den Tisch? Ist es eher so Incredibles-mäßig?
Es gilt nicht für jede Figur. Also viele...
Nee, für die Hauptfigur. Ich meine jetzt die Hauptfigur.
Ja, die männliche Hauptfigur, also Ralph selber, ist eher böse. Also sie ist eher auf einem Level wie Homer Simpson, ja. Man mag ihn, ja, aber er hat auch einfach seine bösen Seiten, ja. Die tatsächlich tragische Figur wird halt gesprochen von Sarah Silverman, ja. Und diese eine Szene, die ich halt meine, eine Szene, die ich halt meine, die halt wirklich so, weiß ich nicht, so, keine Ahnung, die dramatischste Szene in dem Film ist, wo
keine Ahnung, wie kann man in diesem Film schon viel spoilern, aber okay, ich erzähle es ganz einfach, ja. Sie bauen einen Rennwagen, ja, und mit Sarah Silverman ist super glücklich, also ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, ich glaube, sie heißt Buck oder irgendwie, sie hat so einen komischen Namen, so wie ein Fehler auf Englisch. Sie ist super glücklich, weil zum ersten Mal hat sie einen Rennwagen und mit diesem Rennwagen kann sie dieses Rennen gewinnen und wenn sie dieses Rennen gewinnen kann, dann kann sie aus ihrer komischen Existenz rauskommen, weil sie wird nicht als voller Charakter angenommen. Und weil Ralph es gut findet, zerstört er diesen Rennwagen vor ihren Augen mit eigentlich guten Absichten, ja. Und es ist aber eine unglaublich böse Tat und das ist definitiv in dem Moment des Films, ja, wenn man das so sagen darf, ja, eine sehr dramatische Szene und da tut es einem wirklich leid, dass dieser Wagen zerstört
wird. Ey, krass. Das erinnert mich voll an diese Szene aus diesem Knastfilm mit Sylvester Stallone.
Genau, ja.
Wo sie das Auto zusammenbasteln. Ah. Das ist Locked Up? Nee. Locked Up. Ja, ist so gut, ey. Das ist Wahnsinn. Das ist echt super.
Ja, und dann irgendwie, ja, aber der Punkt ist, der in dem Locked Up-Film, wenn ich mich nicht erinnere, wird der Wagen aus Bosheit zerstört, ja. Ralph wird er zerstört, weil Ralph ist, weil es in dem Moment für ihn als Charakter glaubwürdig ist, dass es besser ist, dass dieser Wagen nicht gewinnt.
Er kann halt seine Kräfte nicht kontrollieren, ähnlich wie ein Mongo.
Nein, es geht, er kann seine Kräfte nicht kontrollieren. Philipp, ach komm, ich hab keinen Bock mehr. Guckt euch den Film jetzt einfach an. Es macht innerhalb des Films Sinn. Mir hat er zum Beispiel mehr Spaß gemacht als Mirinda oder Brave oder wie der Pixar-Film davon. Nächster Pixar-Film übrigens, Monster University. Und Ellen DeGeneres hat es heute bekannt gegeben, Findet Nemo 2 Finding Dorsey oder so wird gedreht.
Dass die jetzt auch nur noch Sequels drehen, was soll der Scheiß?
Die drehen auch aktuell 3 neue Filme. Irgendwie einen Dawn of the Dead-mäßigen und irgendwie einen mit einem Drachen, habe ich, glaube ich, vergessen. Und überhaupt 3D-Filme. The Course soll laut Rotten Tomatoes unglaublich gut sein. Ich habe ihn aber noch nicht gesehen. Cruz oder wie er hieß.
Ach so, okay, ja, da habe ich den Trailer gesehen, schon kein Bock
drauf. Ich auch, aber der soll unglaublich gut sein.
Ja, wenn die das sagen.
Ah, stimmt.
Aber, Victor.
Okay, mein letzter Film für heute ist ein Film, auf den ich mich wahnsinnig gefreut hatte. Es ist nämlich Spring Breakers von Harmony Korine. Und ich wette, ihr alle habt irgendwie den Trailer gesehen oder irgendetwas gehört, weil der Film wahnsinnig durch die Medien gegangen ist und trotzdem nur ein paar tausend Zuschauer haben wird. In Spring Breakers, die Story ist einfach erzählt. Es geht um 4 junge College-Studentinnen, deren größter Lebenswunsch und der größter Traum ist es, irgendwann mal auf diesen Spring Break zu gehen und dort einfach nur ein paar Tage am Strand mit Jungs und Girls im Bikini Party zu machen, Drogen zu nehmen, Musik zu hören, zu feiern, rumzuknutschen, rumzuvögeln, einfach nur eine geile Zeit zu haben. Sie schaffen es dann auch tatsächlich zu diesem Spring Break, aber nicht, weil sie irgendwie Geld gespart haben, sondern weil sie aufgrund von akutem Geldmangel einen Diner überfallen, sich die Kohle krallen und dann mit einem Auto eben rüberfahren, um dort ein paar Tage überleben zu können. Was dort dann passiert, dort landen sie dann im Knast nach einer Cop-Razzia und werden aber rausgeholt von so einer Art, ich nenne es mal so eine Art Gangster, der wirklich seinen Gangstertraum lebt, der wahnsinnig gut gespielt wird von James Franco als so eine Art weißer, ja doch so, ich muss es leider sagen, aber halt echt so ein weißer Nigger, der alle Klischees erfüllt, die man eben aus so Hip-Hop-Videos kennt. Und das ist so ein bisschen auch die Philosophie.
Ein düsterer Moment des Zelle-Leute-Podcasts, aber.
Ich habe mich wirklich entschuldigt. Das meine ich ernst. Nee, aber die Inszenierung ist klar, weil du siehst James Franco und du siehst diesen Typ und du weißt ganz genau, ey, der hat irgendwie sein ganzes Leben MTV angesehen, Hip-Hop-Videos und hat sich gedacht, ey man, I just wanna be like that guy, ja. Und zieht das knallhart durch, aber es wirkt halt wie eine total peinlich übertriebene Pose im Laufe des ganzen Films. Es gibt dann irgendwann eine Szene, wo er in seinem Zimmer steht und den Mädels, sind halt 4 Freundinnen, so seinen Shit zeigt, den er hat. Sein Shit. Und der Shit ist, Zwar schon eine Wand, die voller Schusswaffen ist, Geldbündel auf dem Bett, aber symmetrisch angeordnet, dann irgendwie so billiger Kitsch, der da steht, und er betont das so als seins und er lebt den Traum und dieser Shit gehört so zu ihm. Dieser Film, niemand sollte sich diesen Film wegen der Story ansehen, weil die Story ist im Grunde so viel null, wie auch der Film inhaltlich null ist. Es geht einzig und allein um den Stil, weil was dieser Film so gut hinbekommt, ist diese oberflächliche MTV-Stilistik, die es irgendwann in den 90ern so wirklich, wirklich weit gebracht hat und echt populär wurde in vielen, in Filmen zum Beispiel auch, oder auch im Fernsehen, die treibt der Film halt auf den Höhepunkt. Alles, was du in diesem Film siehst, ist absolute Pose. Es gibt überhaupt keine menschlichen Regungen mehr, bis auf so ein paar Telefonate, die die Mädels mit ihren Familien führen. Und am Ende dann James Franco, der sich wahrscheinlich als das menschlichste Wesen von allen herausstellt, ist alles nur Inszenierung, Pose und inszeniert wie ein durchgeknallter Rausch aus Brüsten, Ärschen, Bikinis, Alkohol, Kokain und Sex.
Jetzt hast das du ist den der ganze Film. Abgeholt.
Das ist der ganze Film. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch ja, dieses Spring Break-Ding, das ging ja eine Zeit lang ziemlich groß durch die Medien. Und es gab ja auf MTV, wenn ich mich richtig erinnere, sogar so eine eigene Show.
Erinnert ihr euch? Es gibt so eine Miami, also, aber das war dann natürlich ohne Titten, aber wo dann eben, ich weiß nicht, was du meinst.
Ja, genau. Und das emuliert der Film so ein bisschen. Also du hast immer wieder Bilder von wunderschönen, amerikanisch tanzenden Menschen, dazu Skrillex-Musik, also Musik von Skrillex, was ja auch zu dieser aktuellen Generation sehr passt. Und halt ganz bizarre Momente. Also wenn zum Beispiel James Franco dann irgendwann draußen sitzt, um seine Engel zu feiern, ja, und für sie einen Britney Spears Song ansingt, was für sie so das absolut Größte ist, was sie sich vorstellen können. Und die Mädels posieren mit pinken Strumpfmasken über dem Kopf, gehäkelten, ja. Und vier Pumpguns in der untergehenden Miami-Sonne. Und dann hörst du zu diesem A Cappella-Klavierstück, siehst du dann, wie sie halt eine Person nach der anderen in Miami überfallen, in Zeitlupe. Das ist halt schon wahnsinnig gut. Und du spürst dass in dieser Leere, ja, in diesem, wo du fragst halt manchmal, worum geht's hier, was passiert, gibt's da überhaupt irgendwie eine Idee, irgendwie was Menschliches oder so, merkst du aber, dass es halt der beste Kommentar ist über eine Generation, die sich halt mittlerweile so mit, also derart tief mit Popkultur, aber keiner tiefen Popkultur, sondern einer rein oberflächlichen Popkultur identifiziert hat, dass es halt überhaupt keinen Inhalt mehr gibt. Und das ist super. Es macht halt wirklich Spaß. Ich habe dann immer diese Fantasie, dass viele Leute ja in den Film gehen, die so denken, oh geil, so Partyfilm, Spring Break, wollte ich echt immer mal hin. Und ja, und dann kriegen sie dann echt so einen Avogadkracher reingedrückt, der sich aber nicht scheut, genau die Stilmittel zu benutzen, die man eben aus all diesen peinlichen Hip-Hop-Videos und sonstigen Scheiß kennt. Also absolut empfehlenswert, wirklich. Der Film wird es nicht lange überleben im Kino, aber das wird echt so ein Ding sein. Und die Titelsequenz, ey, beste Titelsequenz ever. Wirklich, seit langem, langem habe ich keine Titel gesehen, die so cool waren, so gut gepasst haben wie in diesem Film.
Ja, ich bin schon sehr lange sehr heiß auf den Film, aber ich hoffe mal, dass er hier ins Kino kommt, also in meiner Stadt.
Ja, er lief jetzt hier in Mainz, wo ich ja lebe, lief er jetzt, ich glaube, ein oder zwei Wochen und ist auch schon wieder raus. Und er lief tatsächlich auch im Sinister, was ich so absurd finde. Das wäre, als würdest du morgen ins Sinister gehen, in eine Sneak und es läuft Hiroshima Mon Amour.
Tja, Carsten wird dieses Erlebnis bald haben. Gut, ich hoffe, ich bin sehr gespannt, weil ihm wird ja oft zumindest unterstellt, dass er die Leute, er arbeitet ja, sollte man vielleicht dazu sagen, also bis auf die Hauptrollen, fast nur mit Amateuren und dass die Leute sich eben selber spielen. Ja, sehr viel.
Genau.
Und das wurde ihm ja scheinbar oft vorgeworfen oder glaube ich gerade im Zusammenhang mit diesem Film, ob diese Mädchen, die da teilweise rumtanzen, überhaupt wissen, dass sie eben nicht in dem coolen Film von MTV produziert mitspielen, sondern ein Film, der das kritisiert. Aber ich meine,
nee, die wissen das nicht. Du siehst, dass sie wirklich Fun haben. Also das sind irgendwelche Leute, die er aufgetrieben hat. Was dazu gesagt werden muss, ist Harmony Korine ist kein Unbekannter, was Generationenporträt betrifft. Er wurde ja damals schlagartig berühmt durch Kids, weil er das Drehbuch geschrieben hat. Mit seinen 17, 18 Jahren, da hast du einen Dingsack und Ich finde das super, dass er so eine Entwicklung durchgemacht hat. Weißt du, wenn du den ersten Film siehst, Kids, ja, wo es um diese New York Kids ging, die so progressiv gelebt haben und schon früh mit Nachtszene und Drogen, aber trotzdem halt noch Wünsche und Träume hatten und sowas, die von den Drogen weggingen, hast du hier vier Mädels, so eine Mittelschichtsgeneration, ja, deren größter Wunsch ist es, nicht wegzukommen von dem Scheiß, sondern halt mitten rein. Deren größter Lebenswunsch ist es, beim Spring Break mitzumachen und sich einfach nur noch die Birne wegzufeiern. Und das finde ich super. Also, das trifft halt wirklich, wirklich die Zeit auch sehr, sehr gut, denke ich.
So. Kalil.
Ja, ich hätte jetzt ähnlich wie Carsten Auswahl aus diversen Filmen, wo ein paar echte Schmankerl drunter werden, aber ich entscheide mich tatsächlich vor allem, der mir jetzt von den Reigen am besten gefallen hat, beziehungsweise er hat mich auch mit am meisten überrascht. Es war ein angekündigtes Remake von einem Film, beziehungsweise von einem Comic, wo ich zugegebenermaßen im Vorfeld nicht viel erwartet habe und aber echt angenehm überrascht bin. Und zwar geht's um Dread. Hat denn einer von euch gesehen?
Oh Gott.
Ja, habe ich gesehen,
fand,
ja.
Ich habe ihn gesehen.
Die Kameraarbeit war cool.
Kennst du das Comic, Philipp?
Nee, aber ich fand ihn halt sehr Raid.
Ja, vielleicht sag ich da
auch. Ich fand ihn einfach
ganz kurz, also wenn du schon The Raid erwähnst, richtig, die Story ist nahezu 1:1 The Raid. Nur, dass anstelle halt einer ganzen Polizeitruppe, Judge Dredd mit einer Rekrutin, die eigentlich zu schlecht ist, um bei den Chats genommen zu werden, die aber über telepathische Kräfte verfügt und ihn einen Tag deswegen begleiten muss. Jedenfalls, die landen in ähnlich wie in The Raid in einem Hochhaus. Nur, dass dieses Hochhaus dann auch nicht irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, bei The Raid waren es irgendwie 30 Stockwerke oder so. Und in diesem Komplex leben halt 75.000 Menschen. Und also alles sehr dreckig, schmutzig. Und der ganze Film hat auch wirklich düsteres Bild von der Zukunft eben, dass viel Arbeitslosigkeit, Drogen und alles, was noch die Welt oder die Städte vom Umkippen hält, sind eben diese Judges, wobei man sich auch da über die Botschaft strecken kann. Deswegen habe ich dich auch gefragt, Philipp, ob du das Comic kennst, weil das englische Comic ist wirklich ein sehr boshaftes Ding. Was damals der Stallone-Film nicht so wirklich gut hinbekommen hat, was eher so ein Buddy-Film war für mich, der sich auch nicht sonderlich ernst genommen hat. Jedenfalls, dieser Dread ist sehr, sehr nahe an der Comic-Vorlage und was Carl Urban abliefert, ist also quasi die Abziehfigur von einem Anti-Helden. Die Action-Szenen, habt ihr ja erwähnt, sind wirklich ziemlich kompromisslos inszeniert. Tolle Kamerawinkel, wirklich gut gemachte 3D-Effekte, wie ich fand. Was auch viel Zeitlupen, die sich übrigens auch witzigerweise dadurch erklären, dass es in dieser Zukunft wohl eine Droge gibt, die auf Menschen so wirkt, dass sich die Zeit für ihn verlangsamt oder die Wahrnehmung. Also wer Spaß am Action-Kino hat und auch was mit dem Comic anfangen kann, dem kann ich den Film echt ans Herz legen. Mir hat er wirklich gut gefallen. Der will auch gar keine großartige Botschaft oder sonst was zelebrieren. Ist einfach ein kompromissloser Actionstreifen und eine Comic-Verfilmung, die einfach für 95 Minuten gut unterhält und für mich auch deutlich besser als The Raid.
Ja, das mag sein.
Ja, ich mochte die Kamera, also diese Nummer mit dem Drogen, die dann, ich weiß nicht,
Slow-Mo. Und ich fand... Ja.
Das war schon cool, das hat mir gut gefallen. Aber ich muss sagen, ich kann halt irgendwie mit so, sobald ein Film so Qualitätsurteile hat, wie zum Beispiel, die Hauptfigur ist so kompromisslos, knallhart, macht keine Gefangenen. Irgendwie, es ist mir mittlerweile echt, ich kann damit nicht mehr so viel anfangen,
wobei,
muss ich sagen. Weil, weißt du, man hat's ja schon jetzt so oft gesehen. Und okay, jetzt hast du es halt hier nochmal in so einem Science-Fiction-Setting mit einem Cop. Ich meine, der Film ist okay, der ist echt okay, aber er ist halt nicht so gut wie das oder so gut wie ja, wie er gefeiert wurde, dann sage ich mal, von der Netz-Community.
Also das habe ich auch natürlich ein bisschen verfolgt, deswegen, also ich war eher bei dem Film sehr kritisch, muss ich wirklich sagen, weil ich mag eigentlich den Film mit Stallone eben gerade wegen dem Humor, der da ein bisschen drin ist, und auch wenn er nicht dem Comic gerecht wurde, hat er mich echt gut unterhalten, aber da fand ich einfach, es war gut präsentiert.
Oh, Mausi fand ich gut.
Bitte?
Mausi war gut.
Mausi, es war nicht...
Das Mädel.
Ah, okay.
Die fand ich gut,
Mausi. Ich fand die Mama ganz cool, also diese Drogenbossin, die das Haus belagert, die quasi... Philipp, du hast ihn auch gesehen.
Ich habe ihn gesehen. Die kennt man ja aus Game of Thrones, wo man sich schon hassen gelernt hat. Sehr aber wohl. Ich muss sagen, um mal einen Film von Carstens Top Ten des letzten Jahres zu nehmen, den ich nur wirklich nicht gut fand, hat mir der Total Recall Remake hat mich besser unterhalten, weil für mich schon es hat so ein bisschen was von Kung Fu Master. Ich weiß nicht, ob ihr den Automaten von früher kennt, wenn ich von Anfang an weiß, mir deutlich gemacht hat, okay, hier ist das Haus oben drin und ich weiß, dass eigentlich ab dem Moment, wo sie in diesem Haus eingeschlossen sind, das muss man doch dazu sagen, in The Raid konnte man ja noch rauslaufen, da haben die ja so ein Sicherungssystem und dann gehen so Rollläden runter und man kommt nicht mehr raus. Ab dem Moment weiß man, es wird jetzt ab diesem Moment nur noch gekämpft. Er muss sich irgendwie durchkämpfen, er muss ums Überleben kämpfen und er muss diese Alte umbringen. Und das ist für mich ab einer gewissen Zeit ist das.
Ja, aber
das war bei The Raid zugegebenermaßen noch ermüdender, aber mir hätte da irgendwie storymäßig noch was.
Ohne diese Thematik wieder zum dritten Mal oder 15. Mal anzusprechen. Aber Total Recall ist halt über 100 Millionen Dollar Produktion und Dread ist halt mehr so eine 40 Millionen Dollar Produktion.
50 Millionen hat er gekostet. Und
darf man nicht so ganz immer vergessen.
Ich finde, er ist trotzdem aber also der Vorlage auch gerecht geworden. Gerade diese riesigen Gebäudekomplexe, die kommen auch so im Comic vor und ich fand das
im
Gegensatz zu The Raid, wo ich mich einfach gefragt habe, okay, das ist ein Hochhaus, fand ich diesen Komplex einfach doch um einiges interessanter, weil das Ganze für mich schon wie eine ganze Stadt dadurch einfach gewirkt hat. Kann man sich sicherlich drüber streiten, aber wie gesagt, ich habe mich, also er ist gut gemacht, das Popcorn-Kino für mich. Mehr will er auch gar nicht sein. Ich hoffe auch, dass der Film noch die restliche Kohle einspielt, die er gekostet hat, weil obwohl er ein paar in der Netz-Community relativ gute Kritiken bekommen hat, hat er bislang glaube ich bloß 30 Millionen oder so eingespielt. Aber ich denke, das ist auch ein klassischer DVD-Film, wo noch viel über DVD und ähnliches rüberkommen wird. Aber wer die Thematik mag, gutes Action-Kino mag, dem lege ich ihn echt ans Herz.
Okay, ich komme mit dem Bring Me Solo. Ich komme mit dem letzten Film jetzt von mir auch, dem zweiten, und zwar Silver Linings Playbook. Von daher überhaupt mein Interesse geweckt, weil er einen Oscar für die, glaube ich, weibliche Hauptdarstellerin bekommen hat. Und ich weiß nicht, ob er noch andere Oscars eingeheimst hat, aber er lief hier im Programmkino, habe ich gedacht, gucke ich ihn mir an. Ist im Grunde eine sehr klassische Romantic-Comedy oder Drama mit ein bisschen Comedy dabei, aber im Großen und Ganzen ein Liebesfilm. Und zwar spielt Bradley Cooper einen Mann, der gerade aus der Klapse entlassen wird, weil er wohl seine Ex-Frau damals mit einem Lover erwischt hat und ihn windelweich geschlagen hat. Und er hat wer rubbelt denn sich da nebenbei ein? Oder irgendjemand hat sich jetzt ertappt gefühlt und aufgehört. Auf jeden Fall, er wird entlassen. Ex-Frau hat ihm ein Kontaktverbot ausgesprochen. Er wohnt wieder bei seinen Eltern, der Vater gespielt von Robert De Niro. Und Er ist aber immer noch irgendwie besessen von seiner Ex-Frau und er hat wohl extrem viel abgenommen und er lernt dann irgendwann Jennifer Lawrence kennen, die wir aus Winterspawn und Hunger Games kennen und die in dem Film auch extrem sexy rüberkommt, die selber gerade ihren Mann verloren hat und sich wohl so durch Sex versucht hat, es zu kompensieren und auch ihren Ruf weg hat. Also sie sind so ein bisschen beide so Fish out of water, sagt man, Leute, die extrem anders sind als ihre Umgebung. Und es baut sich dann halt so eine harmlose Romanze zwischen den beiden an und es hat mich unglaublich gut unterhalten. Es gibt auch ein, zwei sehr witzige Szenen und er hat mich sehr gefesselt, der Film. Also im Endeffekt, also so wie halt so eine Romantic Comedy-Drama-Geschichte einen fesseln kann und das tut sie äußerst unaufgeregt und undramatisch, aber irgendwie dann doch so, dass es reicht, um einen abzuholen. Und dann hat es ja funktioniert. Wenn man sich mit in die Hauptdarstellerin verliebt, und ich glaube, den Frauen wird es ähnlich mit dem Hauptdarsteller ergehen, dann hat der Film ja sein Ding getan. Und auch dieser Junge, den er spielt, der immer ständig kurz vorm völligen Totalausbruch und Ausfall und Absturz ist, kommt irgendwie, ist sehr glaubwürdig gemacht. Hat den einer von euch gesehen? Oh, Chris Tucker kommt übrigens auch drin vor. Der hat seit seinen großen Erfolgen, hat er ein paar Kilo zugelegt. Also nicht, dass er jetzt fett ist, aber er ist nicht mehr dieser dünne Quirlkopf, aber das nur am Rande erwähnt.
Ich kenne den Film nicht, nein.
Nee. Victor? Ich habe noch nicht gesehen, aber habe ich auf der Liste.
Gut. Wir sind, glaube ich, durch, ne?
Wir sind durch, tatsächlich.
Ja. Und
6 Filme in 1,5 Stunden, wow.
Na, Carsten seine Filme und wir haben ja noch eine Vorbesprechung gehabt. Und,
genau.
Ich möchte das Wichtigste.
Ja.
Hätte ich beinahe vergessen. Liebe Leute, wenn ihr jetzt zum Beispiel denkt, was für Filme, worüber haben die noch mal geredet überhaupt und was für Filme soll sich der Carsten jetzt angucken und sowieso und was soll ich mit meiner ganzen Zeit machen? www.zelluleute.de. Die Seite, und da möchte ich mich gleich mal bei Daniel Fuchs bedanken, einem Freund des Hauses sozusagen. Die Seite wurde grunderneuert, restauriert, schick gemacht alle Links und inzwischen ist jeder Film auch mit IMDb, damit ihr wisst, ist der Film wirklich gut oder erzählen die mir was? Und da kriegt ihr dann die harten Fakten. Sprich, es ist alles verlinkt, Amazon und hast du nicht gesehen. Und von daher, jetzt lohnt es sich mal wieder auf zelluleute.de mitzureden. Gebt uns Kommentare. Ich antworte meistens, wenn jemand mich dumm von der Seite macht, dann troll ich ihn aber sowas zurück. Da kann der Victor sich nochmal auf Facebook eine Scheibe von abschneiden. wir haben jetzt eine richtig schicke Seite. Und vielen Dank an Daniel Fuchs und guckt mal vorbei. Und möchte sonst noch jemand ein abschließendes Wort in die Runde werfen?
Ja, man kann mir helfen. Ich habe, bevor ich Snitch gesehen habe...
Man kann mir helfen.
Ja, bevor ich Snitch gesehen habe, liefen Trailer zu irgendwelchen Filmen. Und ein Trailer, der war so abgefahren, dass ich gedacht hatte, was ist das? Und ich habe keine Ahnung, wie dieser Film heißt. Ich kann mich auch an gar nichts mehr an den Trailer erinnern. Aber
Super Info, Carsten.
Damit können wir was anfangen.
Man kann mir helfen. Ja,
deshalb, wenn irgendwer gedacht hat, hier das ist super abgefahren, einfach mir linken, ich gucke mir den Trailer an und sag, ob das der war, den ich meinte.
Hey, oh Mann, ey. Aber ein Bild, du musst dich doch an ein Bild erinnern, ja, aus dem Trailer.
Irgendwas muss doch da sein. Irgendein Schauspieler.
habt ihr schon mal irgendwie so einen Trailer gesehen und der lief dann irgendwie so 1 Minute 30 oder wie lange auch immer so ein Trailer ist und dann denkt ihr danach, was war das? Ich habe keine Ahnung, ich blick nicht durch und dann möchte man den Trailer...
Carsten, du sollst die Finger von den Drogen lassen und LSD ins Kino mitzunehmen, halte ich für grob fahrlässig. Ja, gut,
aber ich erinnere mich leider an gar nichts mehr, aber vielleicht erinnere ich mich.
Das ist echt zu hart. Das ist echt zu hart. Du weißt, dass es dir gefallen hat, aber du hast nichts, aber auch
nee, aber
nichts mehr im Kopf.
Ja, aber dann, am Ende nicht nochmal reingeschaut, weißt du, irgendwie. Oder hast du ihn im Kino? Ah, du hast ihn im Kino gesehen. Ach. Aber echt, du weißt nicht mal, welches Genre.
Ja, also Horror, Comedy. Es war irgendwie ein Actionfilm. Das ist noch das, woran ich mich erinnern kann. Aber der Trailer war so ungewöhnlich, dass ich das noch nicht mal so hundertprozentig so in Erinnerung habe. Aber ich weiß es auch nicht mehr. Also wenn ihr irgendwie einen ungewöhnlichen Trailer gesehen habt, dann sagt mir ruhig mal Bescheid.
Und wenn jemand von euch öfter in Programmkinos geht, mich würde es sehr interessieren, ob der holländische Film The Ontmaagding von Eva van Eend, so viel wie übersetzt heißt der Die Entjungferung der Eva van Eend, wenn der in den deutschen Kinos läuft, wie der heißt. Das ist nämlich eine Geschichte, wo immerhin ein Deutscher eine tragende Rolle spielt und der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Also wenn ihn jemand von euch findet, gebt mir Nachricht, damit ich den hier im Podcast vorstellen kann. Ich habe im Internet dazu nichts gefunden.
Okay. Wir treffen uns nächste Woche zum Die Stimme des Volkes Podcast, nehme ich an.
Nee, nächste Woche bin ich auf Wanderschaft.
Ah, okay, dann übernächste Woche. Dann ist doch super. Dann hat Carsten auf jeden Fall Zeit, sich alle neuen Filme anzusehen.
Genau.
Cool. Ja, das Problem ist nur, dass die Expedition, dieses Archäologenteam, das irgendwie diese Filme irgendwo ausgraben muss, ich glaube, länger braucht als eine Woche, aber...
Carsten, mach dir keine Sorgen.
Wir haben dir ein Mehrfachticket für das Lichtspielhaus Rapid Share zusammengelegt und gedacht, du kriegst ein paar Freikarten.
Ja, da ging das Flattergeld rein.
Alles klar. Was ist eigentlich mit The Human Centipede 2 und 3?
Was soll damit sein? The Full Sequence.
Was, eine 3 gibt's auch schon?
Ich scroll.
Nee, soll ja gemacht werden. Ja, The Full Sequence ist, glaube ich, der letzte,
also,
oder?
Also, soweit ich weiß, aber... zweiten Teil?
Ja, da also, ja, zweiten Teil gibt's... Ja, ist scheiße. Komm, wir gehen. Komm, wir gehen, Mausi. Es okay, reicht.
4, 3, 2, 1. Tschüss.
Ciao. Bye, bye.
Achso, halt. Ich muss ja auf Piezo drücken.